Hier ist Radio Rumänien International. Sie hören unsere zweite deutschsprachige Sendung für Mittel- und Westeuropa auf Kurzwelle über Satellit und im Internet. Willkommen, liebe Freunde, zu der heutigen deutschsprachigen Sendung von Radio Rumänien International. Danke dafür, dass Sie auch diesmal unser Programm hören. Im Namen der Redaktion begrüße ich diesmal aus den Studios unseres Funkhauses in Bukarest Alex Grigorescu. Wir beginnen wie immer mit dem Funkjournal und geben Ihnen dann Details zu den einzelnen Programmpunkten.
Funkjournal.
PSD, ehemals Teil der proeuropäischen Regierungskoalition in Bukarest, AUR und PACE, die populistische ultranationalistische Opposition, haben am Dienstag den am Montag angekündigten Misstrauensantrag gegen die vom liberalen Lilie Bolojan geführte Minderheitsregierung eingebracht. Der Misstrauensantrag ist von 251 Parlamentariern unterzeichnet, wie AUR-Chef George Simeon präzisierte. Die erforderliche Mindestzahl, damit ein Misstrauensantrag durchkommt, beträgt 233. Premierminister Elie Bolojan warnte, ein Sturz der Regierung bedeute jetzt wirtschaftliches Chaos und das Risiko, Milliarden Euro aus dem Aufbau- und Resilienzplan zu verlieren, denn die PSD und die AUR hätten keinerlei Plan für den zweiten Schritt und weckten bei den Rumänen Erwartungen, die sie nicht einlösen könnten. Einzelheiten nach den Nachrichten. Präsident Nicu Jordan nimmt heute und morgen am Gipfel der Drei-Meere-Initiative teil, der in Dubrovnik, Kroatien, stattfindet. Diese im Jahr 2015 gegründete Plattform vereint 13 Staaten, darunter Österreich, Bulgarien, Kroatien, Estland, Griechenland, Rumänien und Polen, EU-Mitgliedstaaten, die zwischen der Adria, der Ostsee und dem Schwarzen Meer gelegen sind, und hat sich zum Ziel gesetzt, zur wirtschaftlichen Entwicklung Mittel- und Osteuropas beizutragen, durch die infrastrukturelle Vernetzung in drei Hauptbereichen: Verkehr, Energie und digitale Infrastruktur. Am Rande des Gipfels wurden von Vertretern Rumäniens zwei Absichtserklärungen unterzeichnet, die die Verbindung der Häfen von Constanța in Rumänien und Rijeka in Kroatien sowie den Beitritt Rumäniens zum Infrastrukturfonds der Drei-Meere-Initiative I3M betreffen und am Dienstag bei der I3M unterzeichnet wurden. Die Absichtserklärung zwischen den beiden Häfen trägt zur Stärkung der regionalen Konnektivität und zur Festigung der Rolle des Hafens Constanța als strategischen Hub am Schwarzen Meer bei, indem sie dessen Integration in die europäischen Verkehrskorridore und den Zugang zu internationalen Märkten erleichtert. Es bedarf einer Stärkung der strategischen Partnerschaft zwischen Rumänien und den Vereinigten Staaten, erklärte am Montag im Netzwerk X Präsident Nicu Jordan nach dem Treffen in Bukarest mit dem Heeresminister der Vereinigten Staaten Daniel P. Driscoll. Dieser hat auch Gespräche mit der Außenministerin Oana Țoiu geführt, der zufolge die bilaterale Partnerschaft für die Sicherheit Rumäniens wesentlich bleibt. Schließlich unterzeichneten der Verteidigungsminister Radomir Uță und Daniel P. Driscoll eine Absichtserklärung für die Zusammenarbeit im Bereich der Drohnen und der Antidrohnensysteme. Mehr dazu nach den Nachrichten. Das Europäische Parlament hat am Dienstag für die Aufhebung der Immunität der Europaabgeordneten Diana Jovanovic-Șoșoacă in Bezug auf alle mutmaßlichen Straftaten gestimmt, wegen derer sie in Rumänien ermittelt wird, mit einer einzigen Ausnahme jener, die mit einer im Plenum des Europäischen Parlaments gehaltenen Rede zusammenhängt, in der sie den rumänischen Diktator Nicolae Ceaușescu lobte. Der Antrag war von der Generalstaatsanwaltschaft in Bukarest gestellt worden. Diana Șoșoacă wird wegen mehrerer Straftaten untersucht, darunter legionäre Propaganda, die Verherrlichung des Kults von Personen, die wegen Kriegsverbrechen verurteilt wurden, sowie Holocaustleugnung. Der Rechtsausschuss des Europäischen Parlaments hatte den Antrag auf Aufhebung der Immunität vergangene Woche befürwortet. Der viertägige Besuch von König Charles von Großbritannien in den USA, seit langem geplant, um 250 Jahre enger angloamerikanischer Beziehungen seit der Unabhängigkeitserklärung zu feiern, erreicht heute seinen Höhepunkt. König und Königin Charles und Camilla werden im Weißen Haus empfangen. Anschließend wird der britische Monarch Gespräche im Oval Office mit Präsident Donald Trump führen, bevor er eine Rede vor dem amerikanischen Kongress halten wird. Es ist das erste Mal, dass ein britischer Monarch den Kongress adressiert, seit Königin Elisabeth II. Dort 1991 eine Rede hielt. Die Korrespondentin von Radio Rumänien in Washington berichtet, dass der König erwartungsgemäß über die Verteidigung demokratischer Werte sprechen und die historischen Bande zwischen dem Vereinigten Königreich und den Vereinigten Staaten beschwören wird, die stets Wege zu finden wussten, zusammenzubleiben. So vorab veröffentlichte Auszüge aus der Rede. Der Besuch findet jedoch vor dem Hintergrund beispielsloser Spannungen zwischen den beiden Verbündeten statt, bedingt durch den Krieg gegen den Iran. Das waren die Nachrichten von Radio Rumänien International. Und weiter im Funkjournal hören Sie unsere beiden Hintergrundberichte. In Rumänien haben die größte parlamentarische Partei, die PSD, und der Favorit der Meinungsumfragen, die AUR, angekündigt, ihre Kräfte zu vereinen, um die liberal-konservative Minderheitsregierung aus PNL, USR und UDMR unter Führung des liberalen Lilie Bolojan zu stürzen. Die Sozialdemokraten gehörten bis vor kurzem der Regierungskoalition an, die gerade zu dem Zweck gebildet worden war, die ultranationalistischen Populisten der AUR, die sich selbst als Souveränisten bezeichnen, zu isolieren. Die Ankündigung, dass die PSD und die AUR gemeinsam ein Misstrauensvotum gegen die Regierung einbringen werden, kam einigermaßen überraschend und wurde nicht von den Vorsitzenden der beiden Formationen, Sorin Grindeanu und George Simion, abgegeben. Am Montagmorgen, im Augenblick der Ankündigung, nahmen Grindeanu und Bolojan an Konsultationen teil, die von Präsident Nico Jordan mit den proeuropäischen Parteien organisiert worden waren. Im Anschluss daran erklärte Sorin Grindeanu, dass das gemeinsame Vorgehen mit der AUR ausschließlich auf die Absetzung des Kabinetts Bolojan abziele und nicht von einer Zusammenarbeit der Sozialdemokraten mit den Populisten gefolgt werde. Er forderte die von der PSD vorgeschlagenen Präfekten und Staatssekretäre auf, sich in der unmittelbar folgenden Zeit aus ihren Ämtern zurückzuziehen, so wie es vergangene Woche alle sozialdemokratischen Minister getan haben. Seinerseits sagte der Chef der AUR, George Simion, dass das Ziel der Verbündung mit der PSD darin bestehe, die Regierung Bolojan zum Fall zu bringen. Das Misstrauensvotum wird sich höchstwahrscheinlich auch der Unterstützung der Souveränisten erfreuen, die nicht der AUR angehören und die das Parlament weiterhin bevölkern. Die PSD und die AUR hatten bis dahin deklarativ jede Form der Zusammenarbeit ausgeschlossen. Die PNL reagierte mit der Feststellung, die Sozialdemokraten hätten ihre Zusammenarbeit mit der AUR offiziell gemacht und stellten ihre Verantwortungslosigkeit unter Beweis. Die Liberalen hatten angekündigt, dass eine künftige Zusammenarbeit mit der PSD unmöglich werde, falls diese am Sturz des proeuropäischen Kabinetts durch Misstrauensvotum beteiligt sei. Die Sozialdemokratische Partei, welche die Regierungsführung in die Luft gesprengt hat, indem sie alle einvernehmlich getroffenen Vereinbarungen verletzt hat und sich einen Verbündeten für dieses Misstrauensvotum gesucht hat, erhöht einerseits ihre Chancen, das Votum durchzubringen, bereitet andererseits aber praktisch eine neue Allianz vor. Und wir erleben de facto die Bildung einer neuen Koalition, erklärte Elie Bolojan. Der Vorsitzende der USR, Dominik Fritz, schloss seinerseits ebenfalls jede Zusammenarbeit mit der PSD aus, falls die Sozialdemokraten dem Misstrauensvotum zustimmen sollten. Andererseits ziehen die politischen Führer auch das Szenario vorgezogener Neuwahlen in Betracht. Die AUR drängt sogar dazu. Sie tut dies seit Dezember 2024, als das Verfassungsgericht den Präsidentschaftswahlgang annullierte, einen Wahlgang, der gefälscht worden war, mit ausländischer Beteiligung zugunsten des prorussischen Extremisten Calin Georgescu, den die AUR durchgängig unterstützt hat. Reuters und Bloomberg vermerken, dass die PSD, die größte Partei im Parlament, sich mit der rechtsextremen Opposition zusammentut, um die proeuropäische Regierung zu stürzen und damit den Zugang zu den EU-Mitteln sowie das Länderrating des Staates gefährdet. Um die Regierung abzusetzen, sind mindestens 233 Stimmen erforderlich, die das Misstrauensvotum befürworten.
In unserem Funkjournal hören Sie zum Abschluss einen aktuellen Bericht unserer Kollegin Roxana Vasile. Der Ausbau der strategischen Partnerschaft zwischen Rumänien und den USA ist notwendig, hat Präsident Nicu Jordan im Netzwerk X nach einem Treffen mit dem US-Heeresstaatssekretär Daniel Driscoll geschrieben. Bukarest sei bereit, mehr in die eigene Sicherheit und die der NATO zu investieren, betonte Dan. Rumänien bleibe der verlässlichste Partner und Verbündete der USA am Schwarzen Meer, wo die Risiken zunehmen und die euroatlantische Sicherheit beeinträchtigen. Auch Außenministerin Oana Țoiu hat nach ihrem Gespräch mit dem amerikanischen Vertreter unterstrichen, dass die strategische Partnerschaft zentral für die Sicherheit Rumäniens bleibe und sich für schnellere gemeinsame Investitionen ausgesprochen. Wir haben sehr wichtige Themen für die Sicherheit Rumäniens besprochen, von der Bedeutung der US-Militärpräsenz im Land zur Stärkung der Ostflanke bis hin zur Notwendigkeit enger Zusammenarbeit im Kontext des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine, sagte Țoiu. Sie informierte Driscoll zudem über einen jüngsten Vorfall, bei dem eine russische Drohne am Wochenende den rumänischen Luftraum verletzt hatte. Trümmerteile gingen erstmals in einem bewohnten Gebiet nieder, Spezialisten mussten den Sprengsatz entschärfen. Neben militärischen Fragen ging es auch um gemeinsame Investitionen und wirtschaftliche Impulse, unter anderem in der Rüstungsindustrie, wo großes Potenzial für engere Zusammenarbeit gesehen wird. Konkret haben Verteidigungsminister Radomir Ruță und Driscoll eine Absichtserklärung zur Zusammenarbeit bei Drohnen und Abwehrsystemen unterzeichnet. Rumänien wird nach Großbritannien das zweite Land weltweit mit Echtzeitzugang zur US-Plattform Counter-UAS Marketplace, ein modernes Instrument, das uns schnellen Zugang zu über 1600 Antidrohnenlösungen bietet und Reaktions- sowie Beschaffungszeiten deutlich verkürzt. An der Ostflanke entscheidet Zeit und wir entscheiden uns, vorbereitet zu sein, erklärt der Verteidigungsminister Miruza. Die Partnerschaft mit den Vereinigten Staaten ist nicht nur ein Symbol, sondern eine reale Sicherheitsgarantie. Und Rumänien ist ja nicht nur Empfänger von Sicherheit, sondern ein verlässlicher Partner, der beiträgt, liefert und Berechenbarkeit bietet. Ein Engagement bleibt ein Engagement, egal wie viel Zeit seit seiner Unterzeichnung vergangen ist. Rumänien hält seine Zusagen ein, fügte der Verteidigungsminister hinzu. Er bekräftigte auch, dass Rumänien die transatlantischen Beziehungen weiterhin entschlossen stärken will.
Sie hören Radio Rumänien International.
Die Enzyklopädie von RRI. Wissenswertes über Rumänien.
Im Herzen von Bukarest verbirgt sich ein wahrer Kulturschatz. Das Wohn- und Atelierhaus der Familie Storck. Heute gehört es zum Bukarester Stadtmuseum und ist eines der am besten erhaltenen Künstlerhäuser in ganz Rumänien. Sie hören zu diesem Thema einen Beitrag verfasst von Jon Puikan. Am Mikrofon begrüßt Sie Adina Olar. Erbaut wurde es zwischen 1911 und 1913 von dem Schweizer Architekten Alexandru Clavel. Es war gleichzeitig Lebensmittelpunkt und kreative Werkstatt für den Bildhauer Frederik Storck und seine Frau, die Malerin Cecilia Cuțescu-Storck. Beide waren Ausnahmetalente. Frederik war ein Meister der modernen rumänischen Skulptur und schuf unzählige Denkmäler. Cecilia war eine der bedeutendsten Malerinnen des Landes und die erste Frau überhaupt, die an einer staatlichen Kunstakademie in Europa unterrichtete. Gemeinsam machten sie ihr Zuhause zu einem Ort der Kunst und des Austauschs. Seit 1951, nach einer großzügigen Schenkung der Familie an die Stadt, ist das Haus ein Museum. Was dieses Gebäude so besonders macht, erklärt uns Elena Olariu, die stellvertretende Direktorin des Stadtmuseums.
Lângă șoseaua Kiselev, pe strada Vasile Alexandrii,
in der Vasile Alexandrii Straße, ganz in der Nähe der Kiselev Allee, steht eines der spektakulärsten Künstlerhäuser von Bukarest. Das Ehepaar Storck hat das Gebäude maßgeblich selbst mitgestaltet. Sie entwarfen zwei riesige Ateliers gleich am Eingang. So konnten Gäste die Arbeitsräume besuchen, ohne den privaten Wohnbereich der Familie im hinteren Teil des Hauses zu stören. Diese Ateliers wurden ganz bewusst so imposant gebaut, denn die Storks verkehrten in den höchsten Kreisen. Sie waren eng mit der königlichen Familie befreundet, sogar Königin Maria kam hier zu Besuch. In ihren Memoiren erinnert sich Cecilia Cuțescu-Storck daran, wie sie Prinzessin Ileana hier mal Unterricht gab und wie die ganze Straße voller Bewunderer stand, wenn die Prinzessin im Hause Storck zu Gast war. Schon von außen fällt das Haus durch seinen für Bukarest sehr seltenen anglo-normannischen Neugotikstil auf. Die rote Fassade mit ihren sichtbaren Holzbalken und die von Frederik Storck selbst gefertigten skulpturalen Details sind ein echter Hingucker. Doch die wahre Magie entfaltet sich im Inneren. Im Erdgeschoss liegen die Arbeitsräume des Ehepaares, Frederiks Bildhauerwerkstatt und Cecilias Malatelier. Bis heute ist die authentische Atmosphäre erhalten geblieben. Mit monumentalen Fresken, bunten Glasfenstern, Originalmöbeln und über 2300 Ausstellungsstücken aus dem Besitz der Familie. Noch einmal Elena Olariu über die beeindruckende Innenausstattung.
În primul rând, materialele de foarte bună calitate, vestibulul de marmură, de exemplu.
Schon wenn man eintritt, beeindrucken die hochwertigen Materialien. Vom marmornen Vorraum gelangt man durch eine Art Skulpturengalerie direkt in die Bildhauerwerkstatt. Aber besonders das Atelier der Malerin raubt einem den Atem. Cecilia Cuțescu-Storck war berühmt für monumentale dekorative Kunst und sie hat die Wände hier mit atemberaubenden Fresken verziert. Gleich am Eingang ihres Ateliers steht eine grüne Marmorsäule mit einem Bronzekapitell, die an den Markusdom in Venedig erinnert. Drei Marmorstufen führen in den Raum hinab. Und von der Decke hängen bronzene Kronleuchter, die mit byzantinischen Vögeln verziert sind. Hier spiegelt sich große europäische Kunst wider, gepaart mit traditionellen rumänischen Einflüssen. Im Raum steht auch ein monumentaler Steinbrunnen und die geschnitzten Holztüren sind von mittelalterlichen rumänischen Klöstern inspiriert. Besonders spektakulär ist auch das Deckengemälde im Eingangsbereich, das die Künstlerin Garten des Paradieses nannte. Sie hat zwei ganze Jahre daran gearbeitet. Frederiks Bildhaueratelier ist dagegen etwas nüchterner und funktionaler, eben der Arbeitsplatz eines Bildhauers. Aber auch wenn es schlichter wirkt, wurde hier unglaublich intensiv gearbeitet. Cecilia nannte dieses Haus einmal ein verzaubertes Reich. Und genau das spürt man. Neben den Ateliers gab es einen großen Salon voller Gemälde. Was auch sehr spannend ist, vor großen Ausstellungen veranstaltete Cecilia hier kleine Vorabpräsentationen im privaten Kreis, was dem Haus natürlich einen unglaublichen Charme verlieh. Es war und ist bis heute ein echtes Zentrum der Kultur. Das Stadtmuseum bleibt ein Ort, an dem Architektur, Malerei und Bildhauerei auf ganz natürliche Weise miteinander verschmelzen. Es bewahrt die Atmosphäre einer vergangenen Epoche, in der die Kunst das alltägliche Leben bereicherte, und erzählt uns noch heute die faszinierende Geschichte des kulturellen Bukarests von damals.
Kreuz und quer durch Rumänien. Reisetipps für Touristen.
Pitești, die Hauptstadt des Kreises Argeș, ist bekannt für ihre starke Industrie, hat aber auch touristisch viel zu bieten. Für Besucher gibt es sogar einen Pitești City Pass, der Zugang zu den beliebtesten Sehenswürdigkeiten, exklusive Vorteile und Sonderangebote bietet. Dazu hören Sie einen Beitrag von Anna Maria Kononovic in unserer Reihe Reiseland Rumänien. Ich bin Florin Lungu und bringe Ihnen die deutsche Fassung des Beitrags. Heute laden wir Sie nach Pitești, der Hauptstadt des Kreises Argeș, ein. Die erste urkundliche Erwähnung der Stadt stammt aus dem Jahr 1338, zur Zeit von Mircea dem Alten. Im Laufe der Zeit diente Pitești mehreren Woiwoden als zeitweiliger Wohnsitz. Pitești hat sein Image als hochindustrialisierte Stadt abgelegt und erschließt sich zunehmend sein touristisches Potenzial. So fand die alljährliche Tulpensymphonie, das Aushängeschild der Stadt, in diesem Jahr bereits zum 49. Mal statt. Dieser Aspekt ist jedoch vielen Besuchern in Erinnerung geblieben, wie die bildende Künstlerin Roxana Donaldson, die schon mehrmals hier war, uns erzählte.
Prima dată am ajuns în Pitești fiind adolescentă la festivalul.
Als Teenager kam ich zum ersten Mal nach Pitești zum Tulpenfest. Für eine junge Frau mit einer Leidenschaft für Botanik war das Tulpenfest ein ganz besonderes Erlebnis. Ich liebe Pflanzen über alles und von da an dachte ich immer an Pitești. wenn ich eine Tulpe sah. Und so entdeckte und wiederentdeckte ich von Fest zu Fest, von Tulpe zu Tulpe, immer wieder bezaubernde Orte. An erster Stelle steht für mich die königliche Kirche, ein Gebäude von seltener Schönheit, eine fantastische architektonische Harmonie, eine unglaubliche Anmut. Der Trivale Park. Ich weiß, es klingt klischeehaft, über einen Park zu sprechen, aber er ist wirklich etwas Besonderes. Pitești ist für mich nach wie vor eine typische Stadt der Montenien. Eine herzliche, einladende Stadt, die man leicht erreichen kann, die man am liebsten nie wieder verlassen möchte und in der es immer etwas zu sehen gibt. Immer etwas Schönes zu entdecken. Entdeckt man hier immer wieder neu. Darüber hinaus bieten die Museen ein unvergessliches Erlebnis. Deshalb wurde der Pitești City Pass eingeführt, der online erhältlich ist und Ihnen Zugang zu den beliebtesten Sehenswürdigkeiten sowie exklusive Vorteile und Sonderangebote bietet. Das älteste Gebäude der Stadt ist das Gasthaus Gabroven, erbaut 1877 vom Kaufmann Hagi Christer Vasiliu. Es ist das einzige Gasthaus, das nahezu unverändert erhalten geblieben ist und sich durch seine U-förmige Bauweise städtebaulich besonders auszeichnet. Ebenfalls hier befindet sich das Haus des Ingenieurs Dimitri Dima, der eines der architektonischen Juwelen der Stadt, die Kirche Sfânta Vineri, errichtete. Die Kirche wurde zwischen 1903 und 1908 nach den Plänen des Architekten Ion Sokolescu erbaut und besticht durch korinthische Kapitelle aus Albechtstein, Buntglasfenster und eine Ikonostase im Brâncovenesc und Barockstil. Für Geschichtsinteressierte bietet sich das Gefängnismuseum Pitești an, das sich im ehemaligen Gefängnis von Pitești befindet, welches von 1941 bis 1977 in Betrieb war. Das Museum wurde 2014 eröffnet und präsentiert Ausstellungen, kulturelle Veranstaltungen und Bildungsprogramme zu Themen der politischen Inhaftierung während der kommunistischen Ära. Ein weiteres lohnendes Ziel ist das Kreismuseum Argeș. Es ist im Gebäude der ehemaligen Kreispräfektur untergebracht und widmet sich in seinen Hauptausstellungen Ökologie und Umweltschutz rumänischer Kunst, Gemälde des 19. und 20. Jahrhunderts sowie lokaler Grafik, Geschichte, Archäologie, Schätze aus der Römerzeit entdeckt in Rociu und Bălănești, sowie den Gedenkstätten von Liviu Rebreanu und Dinu Lipati. Im Stadtzentrum wurde 2008 während der Pitești-Stadttage der Musikbrunnen eingeweiht, mit 1000 festen und beweglichen Wasserspeiern sowie einer Lichtorgel und dynamischen Lichtreflektoren, die eine breite Farbpalette erzeugen können, wird der Brunnen mit Hilfe einer speziellen Software gesteuert, die Wasser, Licht und Musik synchronisiert. Der Pitești Zoo wurde 1950 auf einer Fläche von 12 Hektar gegründet. Dort können Besucher fast 1800 Tiere, Vögel und Fische aus 45 Arten bewundern. Ein markantes Denkmal der Stadt ist das Heldentor von Pitești, ein Mahnmal zum Gedenken an die Soldaten des 4. Dorobanți-Regiments, die im Ersten Weltkrieg zwischen 1916 und 1918 im Einsatz gefallen sind.
Sie hören Radio Rumänien International.
Zeit für klassische Musik bei Radio Rumänien International. Aus dem Schaffen des rumänisch-ukrainischen Komponisten Radu Paladi, das für die Geschichte der einheimischen und nicht nur der einheimischen Klangkunst repräsentativ ist, haben wir zu Beginn die erste Sequenz aus einem 1949 komponierten Werk ausgewählt. Die Suite für Klavier in der Interpretation einer Generationskollegin des Autors, der Künstlerin und begnadeten Professorin Susanna Söreni. Thank you. Nach dieser Partitur mit deutlich folkloristischer Inspiration, interpretiert von der Pianistin Susanna Sereni, laden wir Sie ein, einen Ausschnitt aus dem Violinkonzert E-Moll von Radopaladi zu hören, den ersten Satz Largo Allegro in der Interpretation der Geigerin Nina Carmon, begleitet von der Württembergischen Philharmonie Reutlingen unter der Leitung von Eugen Zigan, am Dirigentenpult, eine Aufnahme aus dem Jahr 2021 für ein bemerkenswertes Musikalbum. Und zum Schluss hören wir ein kammermusikalisches Werk aus dem Schaffen der Komponistin Felicia Donciano. Das Larghetto für Violine und Klavier, interpretiert von zwei geschätzten Künstlern und Initiatoren origineller künstlerischer Projekte, der Geigerin Diana Gipa und dem Pianisten Stefan Doniga.
Thank you. hören Radio Rumänien International.
Rumänische Kulturidentität und Kulturinterferenzen.
Es geht weiter im deutschen Programm von Radio Rumänien International mit unserer Reihe Kulturidentität und Kulturinterferenzen. Heute hören Sie einen Beitrag von Adriana Delan von Radio Rumänien Temeschwar zum Anlass des Patroziniums der Temeschwarer Domkirche. Aus Anlass des Patroziniums der Temeschwarer Domkirche wurde am 23. April um 11 Uhr die zweite Etappe der Jubiläumsausstellung Millennium Canadiense 1030-2030 eröffnet. Die Ausstellung ist dem 1000. Gründungsjahrestags des alten Bistums von Chanad im Jahr 1030 gewidmet und präsentiert in ihrer diesjährigen Auflage den zweiten historischen Abschnitt, die Epoche der osmanischen Herrschaft über das ehemalige Gebiet des Bistums Chanad, von der Eroberung der Festung Temeschwar durch die türkische Armee im Jahr 1552 bis zur Befreiung der Stadt und des gesamten Gebietes des Bistums bzw. des Banats durch die habsburgischen Truppen unter der Führung von Prinz Eugen von Savoyen im Jahr 1718. Die Ausstellungsreihe wird von den drei Nachfolgediözesen des alten Bistums von Chanad organisiert und abwechselnd in Temeschwar, Segedin und Großbecskerek gezeigt. Eine Führung durch die Ausstellung bietet nun der Archivar der römisch-katholischen Diözese Temeschwar, Dr. Claudio Köllin.
Die zweite Ausgabe unserer Ausstellung Millennium Canadiense zeigt diesmal die osmanische Zeit, das heißt die Zeit, als das Banat und das Diözesangebiet von den Osmanen, von den Türken besetzt waren. Sie beginnt mit 1552 und endet mit dem Frieden von Pasarowitz 1718. Wir haben insgesamt 40 Tafeln vorbereitet, auf denen erneut, wie voriges Jahr, Objekte, Dokumente, Personen, Ereignisse beschreibt werden. Wir haben interessante Daten, interessante Details zu dieser Geschichte, zu diesem Teil der Geschichte unseres Bistums entdeckt, beziehungsweise Bischof Roos hat in unterschiedlichen Sammlungen von Dokumenten und Nachschlagewerken neue Informationen zur Türkenzeit entdeckt. Es gab anscheinend auch zu dieser Zeit ein katholisches Leben im Banat, auch wenn es stark reduziert war und sich auf einige Pfarrzentren oder Pastorationszentren beschränkte. Es gab ein Zentrum in Szeged, eins in Lipa, eins in Temeswar und in der Umgebung, eins in Rekasch, ein anderes in Bobda, beziehungsweise ein weiteres in Karansebes und dann auch in Karaschowa. In dieser Zeitspanne von 164 Jahren sicherten die Pastoration der wenigen katholischen Gläubigen, vor allem Missionare, vor allem Franziskaner, aber unter ihnen auch Missionsbischöfe aus der Reihe der Franziskaner, die unser Gebiet durchreisten. Sie haben öfter Berichte nach Rom geschickt und die Situation der Diözese beschrieben. Auch sehr interessant ist eine Beschreibung der damals noch nicht zerstörten Kathedrale von Chanad mit vier Türmen, also ein imposanter Bau, der von den Türken zur Hälfte als Moschee und zur Hälfte als Getreidespeicher benutzt wurde. Auch die Geschichte von Maria Radna ist präsentiert. Vor allem die Geschichte des Gnadenbildes von Maria Radna, weil eigentlich diese Ikone der Gottesmutter das Herzstück des Wallfahrtsortes und der dortigen Geschichte bildet. Und dieses Objekt, dieser Aspekt ist vor allem aus Maria Radna gezeigt. Weiter ein interessantes Ereignis eine Primiz und eine Kirchenweihe, also eine Segnung einer neuen Kirche in Rekasch, ein Ereignis, das, sagen wir so, ein Highlight für diese damalige Zeit bilden kann. Interessant sind auch die Briefe der Temeswarer Katholiken 1582, Katholiken, die damals in zwei kleine Gemeinden gruppiert waren, eine slawischsprachige und eine ungarischsprachige. Sie haben von Papst einen Priester verlangt, der zugleich als Lehrer fungieren kann. Also 20 Jahre nach der Besatzung durch die Osmanen hatten die Temeswarer Katholiken leider keinen Seelsorger mehr. Und so entschieden sie sich, vom Papst einen Seelsorger zu verlangen. Am Ende der Ausstellung sind Dokumente, Bilder zur Befreiung Temeswars ausgestellt, die eigentlich ein Neubeginn für unsere Diözese bilden. Es wurden Faltblätter in mehreren Sprachen gedruckt, Deutsch, Ungarisch, Rumänisch, Englisch, Serbisch und Bulgarisch, sowie auch ein Kommentarheft, das eigentlich eine ausführliche Führung der Ausstellung macht, das auch auf Deutsch, Ungarisch, Rumänisch vorläufig fertig gedruckt wurde, beziehungsweise in den nächsten Tagen wird auch die englische und die serbische Ausgabe fertig gedruckt und von der Druckerei geliefert.
Die Exponate und die Tafeln mit Texte und Abbildungen können bis Mitte Juli täglich in der Temeswarer Domkirche zum Heiligen Georg besichtigt werden, wobei das liturgische Programm zu beachten ist, denn während der Heiligen Messe sind Besichtigungen nicht gestattet.
Das deutschsprachige Programm von Radio Rumänien International für Mittel- und Westeuropa ist damit beendet. Wir bringen täglich 3 Sendungen in deutscher Sprache. Eine knappe halbe Stunde morgens um 7 Uhr, eine erste Stundensendung des Tages am Nachmittag ab 15 Uhr und schließlich einen zweiten Stundenblock abends um 19 Uhr. Alle Angaben in Weltzeit. Da es aufgrund von Störungen der Sendeanlagen immer wieder zu Umstellungen unserer Kurzwellenfrequenzen kommt, bitten wir Sie, den neuesten Stand auf unserer Homepage abzufragen. Dort finden Sie auch alle Einzelheiten über den Satellitenempfang unserer Programme sowie Links zu digitalen Streamingformaten. Wir sind ebenfalls auf üblichen Plattformen als Podcast abrufbar, so beim Anbieter SoundCloud. Wir danken für Ihre Aufmerksamkeit und sagen nun auf Wiederhören.